SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Theresa Hübner am Mikrofon. Herzlich willkommen. Es ist ja gar nicht mehr so lange hin bis zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse und gleich zum Auftakt werden da wieder alle Augen auf den Buchpreisträger oder die Trägerin 2025 gerichtet sein. Klar, der Preis ist hoch dotiert, er kommt mit 25.000 Euro und einer großen Portion medialer Aufmerksamkeit daher. Wer würde so eine Auszeichnung nicht wollen? Ralf Rothmann, der Autor zum Beispiel, der will nicht. Und der Literaturwissenschaftler Arnold Maxwell hat sich mit dieser Ablehnung in einem klugen Essay auseinandergesetzt. Gleich hier ein Gespräch mit ihm. Dazu der neue Roman von Edouard Louis und auch T.C. Boyles neues Buch ist gerade auf Deutsch erschienen. Die Musik kommt vom Country-Duo Julian Baker and Torres. Send a Prayer My Way heißt ihr Debütalbum. I care too much for my own good. I got a dog in each and every fight. Lost a few along the way. As soon as day turns into night. Das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur mit Musik von Julian Baker and Torres. Der Gaza-Krieg spaltet aktuell auch die Kulturszene. Israelische Kulturschaffende werden von Festivals ausgeladen, wie jüngst die Münchner Philharmoniker in Gent, wegen der unklaren Haltung ihres israelischen Chefdirigenten Lahav Shani. Über 1000 Filmschaffende riefen zum Boykott israelischer Institutionen auf. Selbst die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest sorgt für Streit. Das internationale Literaturfestival in Berlin dagegen hat israelische Autorinnen und Autoren eingeladen, über ihre Sicht zu sprechen, über das Schreiben nach dem 7. Oktober. Unter ihnen war auch Ayelet Gunday Goshen aus Tel Aviv, deren Roman Ungebetene Gäste kürzlich auf Deutsch erschienen ist. Unsere Reporterin Nadine Kreuzsaler hat sie getroffen und die Veranstaltung Schreiben nach dem 7. Oktober in Berlin besucht.
Schon beim Einlass merkt man, das ist keine normale Lesung. Leicht erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, Taschenkontrollen, ein wenig Nervosität liegt in der Luft. Bei den Podiumsgästen reißt die Erinnerung an den 7. Oktober gerade immer mit. Die Sorge zum Beispiel, nicht mehr zurückzukönnen, antwortet Ayelet Gunday Goshen, Mutter von drei Kindern, auf die Frage der Moderatorin, wie es sich diesmal angefühlt hat, Israel zu verlassen.
I would ask you all, how did you feel when you left Israel this time?
Ich glaube, seit dem Tag ist es einfach so, wie Natalia Ginzburg es einmal nach dem Zweiten Weltkrieg beschrieben hat. Du schaust ein Gebäude an und es ist nicht mehr nur ein Gebäude, weil du weißt, wie einfach Gebäude einstürzen können, weil du fühlst, dass sich einfach alles um dich herum innerhalb von einer Sekunde in etwas anderes verwandeln kann. Und ich glaube, so ähnlich fühlt es sich jetzt beim Reisen an.
Gleichzeitig aber fühle sie sich sehr privilegiert, sagt Ayelet Gunday Goshen, manchmal sogar schuldig.
Because so many people right now in Israel and in Gaza don't have this possibility.
Weil so viele Menschen in Israel und in Gaza nicht die Möglichkeit haben, dem Ganzen wenigstens mal kurz zu entkommen und durchzuatmen.
Ayelet Gundagoschen ist gerade mit ihrem Roman Ungebetene Gäste auf Lesetour. 11 Tage durch die Schweiz und Deutschland. Beim persönlichen Treffen, 2 Stunden vor ihrem Auftritt auf dem Literaturfestival, wirkt sie gelöst, lacht über den im Hotel verschlungenen Burger, denkt an den Mitbringselauftrag ihrer Tochter. Doch in ihrem Roman geht es um schwere Themen, um Schuld, Rassismus, tiefsitzende Ängste und Vorurteile in der israelischen Gesellschaft. Durch einen Unfall stirbt ein junger Mann. Ein palästinensischer Arbeiter wird deshalb verhaftet. Eine jüdisch-israelische Mutter namens Naomi weiß es besser, schweigt aber, um ihren kleinen Sohn zu schützen.
You can definitely look at Naomi as a representation of the Israeli society.
Man kann Naomi auf jeden Fall als Stellvertreterin für die israelische Gesellschaft sehen. Wir fragen nach Gerechtigkeit und danach, wie unser eigenes Trauma uns manchmal blind dafür macht, das Trauma zu sehen, das wir in anderen auslösen. Hier ist der Roman sehr israelisch, aber gleichzeitig ist es ein sehr universeller Roman. Diese Frage, in wen verwandle ich mich, wenn ich mich bedroht oder verängstigt fühle? Könnte es sein, dass ich dann zu einer Bedrohung für andere werde, das aber nicht zugeben kann? Ich denke, das ist nicht nur eine israelische Frage.
Ayelet Gundagoschen ist nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Psychotherapeutin. Nach dem 7. Oktober arbeitete sie in einem Traumazentrum für Überlebende des Terroranschlags der Hamas. Sie fühlte sich lange nicht in der Lage dazu, weiterzuschreiben.
After October 7th, writing felt really impossible.
Es war die Wut, die sie dann doch weiterschreiben ließ. Die Wut über Boykotte, so erzählt sie. Darüber, dass die Regierung in Israel wieder mal anfing, Literatur, Kunst und Filme zu verbannen, die sich mit dem palästinensischen Leid beschäftigten. Gleichzeitig fing man außerhalb Israels damit an, israelische Künstler und Kultur zu boykottieren.
And I thought,
und ich dachte, okay, wenn die Rechten in Israel so viel Angst vor Worten haben, dann machen Worte vielleicht wirklich einen Unterschied. Das hat mich zurück zum Schreiben gebracht.
Ayelet Gundagoschen gehört zu den Tausenden in Israel, die Woche für Woche gegen die Regierung und gegen den Krieg in Gaza auf die Straße gehen. Gemeinsam mit anderen Israelis hält sie dabei Fotos hoch von getöteten palästinensischen Kindern.
At the same time, I understand people who are coming and saying, do you think
gleichzeitig verstehe ich Leute, die sagen, glaubst du, irgendjemand in Gaza würde dasselbe tun mit Fotos von den Kindern, die im Kibbutz abgeschlachtet wurden? Ich verstehe, wenn Leute das sagen. Aber ich persönlich glaube nicht, dass man einen Massenmord durch ein vorheriges Massaker rechtfertigen kann. Das Hamas-Massaker lässt sich durch nichts rechtfertigen, genauso wenig wie die Anzahl der zivilen Opfer in Gaza. Das muss sofort aufhören.
Zurück auf der Bühne beim Internationalen Literaturfestival in Berlin. Das Publikum darf Fragen stellen. Eine Frau vermisst ein klares Bekenntnis, dass das, was in Gaza passiere, ein Genozid sei. Julia Zeisler, die mit Ayelet Gundagoschen und dem Drehbuchautor und Schriftsteller Janiv Itschkowitz auf dem Podium sitzt, wehrt ab. Die Autorin und Leiterin des Jerusalemer Literaturfestivals sagt, sie glaube nicht, dass sie bestimmte Begriffe benutzen müsse, um ihre Haltung deutlich zu machen. Alle 3 Podiumsgäste haben zu diesem Zeitpunkt schon mehrfach das Grauen in Gaza verurteilt, sich von der israelischen Regierung distanziert. Ayelet Gundagoschen beteuert, sie nehme ihre Verantwortung jede Woche bei den Protesten wahr und indem sie über das, was passiert, spreche, auch hier.
Ich mache mir manchmal Sorgen, dass Menschen außerhalb von Israel nun fordern könnten, dass der Staat Israel kein Recht mehr habe zu existieren. Für mich ist die Sache klar. Es muss einen palästinensischen Staat geben. Und der israelische Staat hat jedes Recht zu existieren.
Die Diskussion in Berlin zeigt, es geht um mehr als nur um Bücher. Es geht darum, ob Sprache verbinden oder spalten kann. Es ist ein permanentes Ringen um Begriffe wie Genozid oder Terror und darum, gesehen und gehört zu werden, jenseits von Schwarz und Weiß. Gerade deshalb sind die Stimmen wie die von Ayelet Gundagoschen in den aktuellen Debatten so wichtig. Und eine Bühne wie die beim Literaturfestival Berlin, wo geredet, aber nicht gebrüllt wurde. Intensiv, aber respektvoll.
wooden home. It's a whole lot of work to get a little bit stoned. Threading the needle, changing the dose till I'm immune to the cure. You have not a thing else left to look forward to outside of hidden hope. I'm burning one after your shift at the restaurant, getting right to the show.
Am vergangenen Dienstag wurde mit viel Bohai und Medienrummel die Shortlist des Deutschen Buchpreises präsentiert. Und auch wir hier im Lesenswertmagazin haben gespannt gewartet, welche 6 Romane es in die Endauswahl schaffen. Auf swrkultur.de finden Sie übrigens alles zur Shortlist. Da hat sich mein Kollege Christoph Schröder mit jedem einzelnen Titel auseinandergesetzt. Ja, der Deutsche Buchpreis ist einer der wichtigsten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. Er will ja den besten deutschsprachigen Roman des Jahres küren. Dem Siegerautoren oder der Autorin winken Ruhm und Ehre und 25.000 Euro. Ja, wer würde dazu Nein sagen? Ralf Rothmann hat genau das getan 2015. Er machte damals deutlich, er möchte ihn lieber nicht, diesen Preis. Und Arnold Maxwell, Literaturwissenschaftler und Lektor am Dortmunder Fritz-Hüser-Institut, hat sich in einem Essay mit genau dieser Absage auseinandergesetzt. Mit ihm will ich jetzt darüber sprechen, was dahinter steckt und welchen knallharten medialen Spielregeln der Preis folgt. Hallo, Herr Maxwell.
Hallo.
Ihr Essay heißt Lieber nicht. Und genau diese Worte, ich möchte lieber nicht, die ließ Ralf Rothmann, der Autor, über seinen Verlag ausrichten bei der Absage. Er nutzte eine Formulierung des vielleicht berühmtesten Verweigerers der Literatur, Herman Melville's Bartleby. Warum diese Absage an den Deutschen Buchpreis? Denn das ist ja eigentlich nicht irgendein Preis.
Er war nicht der Erste, muss man vielleicht vorweg sagen. Peter Handke hat das ein paar Jahre vorher schon mal gemacht und das damit begründet, dass er den jüngeren Autorinnen gerne den Vortritt geben würde. Bei Ralf Rothmann lief das ein bisschen anders, weil er A, nicht direkt kommunizierte, sondern das alles über seinen Verlag ausrichten ließ. Er nahm sich also direkt sehr vornehm aus dem Spiel zurück. Und mit diesem Rückgriff auf diese Bartleby-Formel hat er nicht nur Literaturgeschichte gewissermaßen in Verpflichtung genommen, sondern in seiner Dezenz auch eine sehr bestimmte, gelassene, aber auch sehr selbstbestimmte Verweigerung praktiziert, die auf sehr viel Verwunderung, teilweise auch Verärgernis stieß. Womit hat Rothmann es begründet? Im Grunde gar nicht so richtig. Er hat das später in Interviews immer mal wieder begründen müssen. Das hat im Feuilleton damals sehr hohe Wellen geschlagen. Auf die knappe Formel gebracht, könnte man sagen, sein Verständnis von literarischem Schreiben hat mit dieser Art von Zirkus und Nominierungswut nicht das Geringste zu tun. Der Deutsche Buchpreis ist ja dafür berühmt, dass er über 8 lange Wochen diesen Auswahlprozess produziert, fabriziert und eine Steigungsdynamik hineinbringt. Und dem wollte Ralf Rothmann sich nicht aussetzen.
Sie haben vorhin gesagt, dieser Zirkus, der darum gemacht wird, wie genau sieht der aus? Von außen als Leserin und Leser denkt man sich, ach schön, die kriegen mal Aufmerksamkeit, da ist meine Kamera drauf gerichtet, Interviews, das ist doch toll.
Ja, aber was man sich klar machen muss, die allermeisten schreiben doch, weil sie gewissermaßen Lust an der Sprache haben, am Erzählen oder auch am Dichten. Das ist ja beim Deutschen Buchpreis nicht gefragt. Und natürlich ist allen darüber hinaus klar, dass Öffentlichkeitsarbeit mit zum Berufsfeld gehört. Aber der Deutsche Buchpreis mit den erwähnten 8 Wochen treibt es gewissermaßen auf die Spitze. Die Romane werden untereinander verglichen. Das Feuilleton hat es sich zu einer Hauptaufgabe gemacht, über den Sommer hinweg gewissermaßen diese Romane gegeneinander auszuspielen. Das ist also ein mediales Dauerereignis, was den Autoren und Autoren durchaus nahe gehen kann, dem sie sich aber gewissermaßen fügen müssen. Also es gibt keine Position im öffentlichen Diskurs, wo sie Einspruch erheben könnten.
Können wir ja mal uns überlegen, wie denn ein Literaturpreis aussehen könnte, der ein echtes Förderinstrument ist und eben nicht ein Marketinginstrument. Was gäbe es denn für Alternativen?
Ja, Frau Hübner, sehr gute Frage. Da würde ich natürlich sagen, das ist jetzt gar nicht meine Aufgabe, das mir aus dem Hut zu zaubern. Ich würde vielleicht zunächst mal darüber nachdenken. Also es gibt zurzeit seit ungefähr 1-2 Jahren eine große Debatte innerhalb des Betriebs, der sich um den Begriff der Solidarität kreist. Es gab beim Bachmann-Wettbewerb vor 2-3 Jahren den Fall, dass viele dieser Autoren, es sind ja um die 15, wenn ich mich nicht irre, sich vorab dazu entschieden hatten, ganz gleich an wen die Preise vergeben werden, es sind ja insgesamt 4, wir werden das Preisgeld unter uns aufteilen. Das scheiterte dann letztlich am Veto von einigen wenigen Personen. Aber das wäre ein Fall, wo man sagen könnte, uns allen hier ist bewusst, also uns Schreibenden, dass das Geld dringend benötigt wird von jedem und jeder. Mito Sanyal hat das bei der Verleihung des Literaturpreises Ruhr ebenfalls gemacht. Also sie hat nach der Verleihung des Preises an sie gesagt, alle anderen, die mit mir auf der Shortlist standen, werden beteiligt am Preisgeld. Aber es sind noch Einzelfälle. Und allzu oft gibt es auch seitens der Preisgeber ein heftiges Veto. Also die Lust daran, einen Sieger, eine Siegerin zu küren, ist enorm groß.
Herr Maxwell, zum Schluss noch die Frage auf Ihren persönlichen Blick auf diese Literaturpreise. Würden Sie sagen, beim Schreiben Ihres Essays lieber nicht, hat sich da Ihr Blick auf diese Nominierung, auf diese Preise verändert?
Nein, verändert nicht. Also ist mir sicher klarer geworden. Die Debatte um Clemens Meyer, der letztes Jahr als Martine Häffner den Preis gewann, die den Römer in Frankfurt verließ mit der heftigen und lauten Beschimpfung verdammte Wichser, also bezogen auf die Jury, ist mir dahingehend aber tatsächlich klarer geworden. Seine Verbitterung ist durchaus nachvollziehbar, wenn man sich gewissermaßen diese 8 Wochen zuvor nochmal in Erinnerung ruft. Meyer hat seinen Wutausbruch damals unter anderem damit begründet, dass er Steuerschulden hätte und 10 Jahre in diesem über 1000-seitigen Roman geschrieben hat. All das mag stimmen, aber gewissermaßen fällt Meyer damit in diese Leistungslogik zurück, die ich zumindest ja sagen würde, abgestellt oder zumindest in den Hintergrund geschoben gehört. Und da ist der Deutsche Buchpreis sicherlich nicht das geeignete Instrument für. Gleichwohl muss man konstatieren, er ist jetzt inzwischen über 20 Jahre alt. Er hat sich bestens gehalten. Er ist auch sehr clever darin, Kritik, die reinkommt, umzuwandeln. Also es gab früher zu wenige Frauen. Jetzt gibt es ein super gut passendes Angebot an Diversität, auch an sehr, sehr vielen jungen Autoren und Autoren. Also das Maß an Debüts ist enorm. Wir müssen weiter mit ihm leben und die von mir vorhin angesprochenen solidarischen Gesten der Autoren und Autoren wird es weiterhin geben. Inwieweit sie bemerkbar sind, das müssen wir schauen.
Der Literaturwissenschaftler Arnold Maxwell über seinen Essay »Lieber nicht« Ralf Rothmann und die Nominierungswut im Literaturbetrieb. Erschienen als Taschenbuch bei Aisthesis für 18 Euro. You were shouting through the screen door. With my back turned towards you in the driveway, I said, what the hell you gotta scream at me for? You said you aren't gonna listen any other way. Now I'm laid out on the sidewalk. You're my first stop after last call. Just a shit talk till I pass out. If you ask how I've been doing, I won't lie.
was magic. Now I'm sure that it's a curse. Spend your whole life getting clean just to wind up in the dirt. Got a shortcut in the paradise. It's killing me, but I still gotta try to get there first.
Dirt, ein Titel vom Country-Album Say a Prayer My Way von Julian Baker and Torres. Die beiden kommen eigentlich eher aus der Indie-Rock-Szene, haben sich aber zusammengetan, um dieses gefühlvolle, moderne Country-Album aufzunehmen. Der französische Autor Édouard Louis schreibt in seinen Romanen über sein eigenes Leben. Los ging es mit seinem Debüt Das Ende von Eddie, in dem er sein Aufwachsen als schwuler Junge in der Provinz beschreibt. Und zuletzt Monique bricht aus, da ging es um das Leben seiner Mutter. Jetzt ist sein neuer Roman auf Deutsch in einer Übersetzung von Sonja Fink erschienen, Der Absturz. Und diesmal steht Édouard Louis' Bruder im Fokus, der alkoholkrank und spielsüchtig mit gerade mal 38 Jahren starb. Juliane Bergmann hat das Buch gelesen und stellt es vor.
Schonungslos beginnt Édouard Louis seinen neuen Roman gleich mit einem Knall.
Als ich vom Tod meines Bruders erfuhr, empfand ich nichts. Weder Traurigkeit noch Verzweiflung, noch Erleichterung noch Freude.
Und das Verstörende ist nicht etwa die Nachricht vom Tod des Bruders, sondern die ausbleibende Reaktion des Ich-Erzählers. Kein Gefühl ist da übrig für das Familienmitglied. Was kann, was muss da vorgefallen sein? 38 Jahre war der verstorbene Bruder alt, als er in seiner Wohnung zusammengebrochen ist. Der Ich-Erzähler fährt zur gemeinsamen Mutter, um ihr bei der Bürokratie des Sterbens beizustehen. Über den Bruder sprechen sie nicht, nur über Mahlzeiten und Organisatorisches.
Ich fand alles, was ich sagte, idiotisch. Ich hasste die Sprache, hasste meine Zunge, hasste meinen Mund, hasste meine Stimme.
Der Ich-Erzähler Édouard entblättert nach und nach das Leben des Bruders, versucht den rätselhaften, so ganz anderen Menschen zu verstehen, ihn nach 10 Jahren Funkstille nachträglich kennenzulernen. Er spricht mit der Familie über ihn, mit den Ex-Freundinnen. Die Geschwister wuchsen in armen Verhältnissen in einem französischen Dorf auf, bei ruppigen Eltern, die sie klein hielten und demütigten. Während der Ich-Erzähler sich aus dieser engen Welt befreite, aufs Gymnasium ging und in Paris studierte, wurde sein Bruder drogen- und alkoholabhängig, gewalttätig und kriminell. Er schwänzte die Schule und später die Ausbildung.
Unsere Leben, das war weder mein Leben noch seins, sondern der Abstand zwischen beiden. Während mein Bruder sich betrank, studierte ich Philosophie, las ich Romane. Während mein Bruder sich betrank, schrieb ich. Während mein Bruder sich betrank, reiste ich. Nichts kann diesen Abstand beschreiben, aber der Abstand beschreibt alles.
Wie in seinen vorigen Romanen schreibt Édouard Louis auch in Der Absturz sehr autobiografisch. Seine Begründung, Menschen und Themen der Arbeiterklasse, hat er in der Literatur oft vermisst.
Ich muss Geschichten erzählen, die mich der Welt, wie ich sie in meiner Kindheit kennengelernt habe, wieder nahe bringen. Ich muss diese Menschen sichtbar machen.
Die Sprache des Romans ist anspruchsvoll und kantig. Gedankliche Einschübe, Relativsätze, indirekte Rede, Schlüsselpassagen, die sich wie im Remix wiederholen. Beim Lesen dieses eigentlich tief traurigen Textes erleben wir eine sehr rationale, analytische Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte. Dieser distanziert kühle Sound ist gewöhnungsbedürftig, ein vermeintlicher Widerspruch. Aber gerade weil das Buch so geschrieben ist, zielen die vereinzelten gefühlvollen Momente dann besonders in die Magengrube. Das sitzt. Etwa wenn der Erzähler seine Mutter ansieht.
In mir drin dachte ich, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass dein Sohn tot ist.
Die Familie im Buch ist alles andere als begeistert, immer wieder zum literarischen Stoff zu werden. Bei der ersten Veröffentlichung wollte der Bruder den Autor sogar aus Wut umbringen. So war es auch in Wirklichkeit bei Louis. So viel Selbstreferenz und Entblößung ist erstaunlich. Offen bleibt, wie viel ist Fiktion, wie viel echtes Leben des Autors. Und gerade das wirft die Frage wieder zurück an uns. Ist es überhaupt wichtig, das zu unterscheiden? Ist unsere Lust, mehr über das Intimste des Schriftstellers zu erfahren, nicht vermessen? Warum beginnt ein Mensch zu hassen? Wie entfremden sich Brüder? Bis zu welchem Zeitpunkt lässt sich ein sozialer Absturz noch abwenden? Kann es sein, dass in einer Familie alle im Recht und gleichzeitig im Unrecht sind? Es sind große, mächtige Fragen, die der neue Roman von Louis in aller Härte stellt. Ohne Kitsch, ohne Pose. Das liest sich wie ein düsterer Bericht, fast dokumentarisch. Dennoch, oder gerade deswegen, ist das Buch extrem aufrüttelnd.
Juliane Bergmann über Edouard Louis' neuen Roman »Der Absturz«, im Aufbauverlag erschienen und kostet 24 Euro.
You tied up on the train tracks. I love you clear as day and in the dark. I love you sleeping on my dead love.
Das Lesenswertmagazin in SWR Kultur ist hier und jetzt geht es um einen Autor, der hier in Deutschland schon eine fast kultische Fangemeinde hat, T.C. Boyle. Und der ist im deutschsprachigen Raum populärer als in den USA. Kein Wunder also, dass sein neuer Roman No Way Home zuerst auf Deutsch erscheint. Gemeinsam mit Schauspieler Ben Becker geht Boyle auch auf große Lesereise durch Deutschland und Österreich, bevor dann das englische Original im April 2026 bei Hansa erscheint. In No Way Home erzählt Boyle von einem Greenhorn, das in Nevada in einer leidenschaftlichen, aber toxischen Dreiecksgeschichte landet. Aber noch mehr weiß mein Kollege Christoph Schröder. Hallo Christoph.
Hallo Theresa.
Christoph, No Way Home ist eher so ein untypischer Boyle-Roman. Im Grunde nur drei Hauptfiguren und er erzählt, ich habe schon gesagt, eine klassische Dreiecksgeschichte. Was genau sind das da für Leute, die da aufeinander prallen?
Ja, das sind drei Menschen in etwa im gleichen Alter, Ende 20, Anfang 30. Es fängt an mit Terrence, genannt Terry. Der arbeitet als Assistenzarzt an einem Krankenhaus in Los Angeles und ist dort permanent mit Gewaltopfern und anderen sehr unerfreulichen Fällen konfrontiert. Und der bekommt eines Tages einen Anruf mit der Nachricht, dass seine Mutter überraschend verstorben ist. Die hat in Nevada gewohnt, in einer Wüstenstadt namens Boulder City. Terry fährt dorthin, um den Nachlass zu ordnen und begegnet dort in einer Bar einer jungen, wunderhübschen Frau namens Bethany. Die beiden gehen miteinander ins Bett von Terrys Mutter nebenbei. Und so ganz selbstverständlich nistet Bethany sich dann nach und nach so in diesem Haus ein. Und Das wiederum bringt Jesse auf den Plan, die dritte Hauptfigur. Das ist Bethanys Ex-Freund, ein ganz eher grob gestrickter Geselle, der ironischerweise als Lehrer arbeitet. Und aus diesem Dreieck heraus entwickelt Boyle dann seine Geschichte.
Die Schauplätze hast du eben schon angedeutet. Der Roman spielt zwischen Los Angeles und einer Stadt eben namens Boulder City, mitten in der Wüste von Nevada, gar nicht weit weg von Las Vegas. Welche Rolle spielen diese beiden Orte für den Roman?
Ja, es sind die denkbar größten Gegensätze, und zwar in jeder Hinsicht. Wenn man es so auf den Punkt bringen müsste, würde ich sagen, es ist der Gegensatz von urbanem Chaos und ländlicher Ordnung, den Boyle da inszeniert. Also allein schon in dieser Klinik, in der Terry arbeitet, geht alles drunter und drüber. Das Gesundheitssystem ist kurz vor dem Zusammenbruch. Die Patienten sind Opfer von Gewalt, alle sind überfordert. Und in Boulder City herrscht, ja, sagen wir, Kontrolle. Jeder kennt jeden, man beobachtet genau, was die Nachbarn tun und so weiter. Und es wird ziemlich schnell klar, beides ist ziemlich schrecklich.
Zwischen diesen drei Hauptfiguren, welche Dynamik entwickelt sich da? Was passiert zwischen denen?
Ja, ich denke, es ist so eine Geschichte von Macht, von Abhängigkeit und von Kontrollverlust, die Boyle da erzählen will. Also Terry pendelt nach dem Tod seiner Mutter zwischen L.A. und Boulder City hin und her. Er ist hochverschuldet im sechsstelligen Bereich, weil er seine Ausbildung abzahlen muss. Bethany hat ihren Job verloren und ist aus ihrer Wohnung geflogen. Und man denkt zuerst, die kriecht da nur deshalb bei Terry unter, weil sie sonst auf der Straße gelandet wäre. Und da kommt dann doch eine ziemliche Ambivalenz hinein, weil Boyle jedes Kapitel wechselweise aus der Perspektive einer der drei Figuren erzählt. Und dann ist gar nichts mehr so richtig sicher. Terry liebt Bethany, wahrscheinlich. Jesse behauptet, Bethany zu lieben. Sie liebt womöglich beide. Sicher ist das auch nicht. Und vielleicht liebt sie auch gar niemanden außer sich selbst. Und da kommt es zu Prügelszenen, auch zu schweren Verletzungen und man muss auch sagen, zu einer Vergewaltigung. Und Boyle macht das schon sehr geschickt. Wann immer man gerade dabei ist, sich auf die Seite einer Figur zu schlagen, tut sie etwas ungeheuer Dämliches. Das ist so ein bisschen wie eine Wechseldusche beim Lesen. Und vor allem die Männer haben eine sehr starke Tendenz zu Ausrastern.
T.C. Boyle ist mittlerweile 76 Jahre alt, hat um die 20 Romane veröffentlicht und von Beginn an war er ein Autor, der sich auch besonders um politische Entwicklungen in den USA gekümmert hat und auch ein großes Thema war für ihn immer das Thema Ökologie. Ist dieses Thema in diesem Buch auch präsent und überhaupt welche Rolle spielt Politik?
Ja, das ist schon sehr interessant. Es gibt ein Gespräch mit dem Autor, in dem er ein bisschen über seine Motive für den Roman erzählt. Boulder City liegt nämlich unmittelbar am Hoover Dam. Das ist die gewaltige, in den 1930er Jahren errichtete Talsperre, die den Colorado River aufstaut. Und Boyle wollte ursprünglich davon erzählen und von dem riesigen Eingriff in die Natur, von den ökologischen Folgen. Und dann ist ihm wohl diese Dreiecksgeschichte so in die Quere gekommen. Und er kompensiert das, indem er ausgerechnet Jesse, also den etwas Unterbelichteten im Roman, eine Erzählung über den Bau dieser Talsperre schreiben lässt. Wasser und Ressourcenknappheit waren schon immer große Themen bei Boyle. Er wollte, glaube ich, einen solchen Roman schreiben. Und das macht er jetzt in diesem Buch aber nur sehr indirekt über die Spielfläche Jesse.
Ich finde, es hört sich so an, als hätte dir dieses Buch ganz gut gefallen. Was ist dein Fazit? Gibt es Kritik?
Ja, mir hat das Buch gut gefallen. Ich mag aber T.C. Boyle auch sehr gern. Man muss schon sagen, Tiefe haben diese Figuren nicht unbedingt. Sie tragen das Buch erstaunlicherweise aber dennoch. Boyle war auch noch nie ein großer Psychologe. Das sind schon ziemliche Pappfiguren. Aber der Roman ist spannend. Vor allen Dingen diese Wüstenstadt wird sehr plastisch in all ihrer Tristesse inmitten dieser eigentlich sehr schönen Landschaft. Und die Leute sind unberechenbar. Ich wollte schon wissen, wie das weiter und zu Ende geht, aber es ist schon eher ein Buch in der Boyle-Mittelklasse, würde ich sagen. T.C. Boyle hat 2015 den Roman Hart auf Hart geschrieben. Das ist einer seiner besten überhaupt, finde ich. Und wenn man etwas über amerikanische Paranoia und Preppertum und die Wurzeln von Gewalt lesen will, dann würde ich unbedingt den empfehlen.
Zum Abschluss eine Frage, bei der du spekulieren darfst, Christoph. Boyle erscheint bei uns ja fast populärer ist bei uns populärer als in den USA. Wie erklärst du dir diese besondere Resonanz hier bei uns im deutschsprachigen Raum? Warum hat er hier so viele Fans?
Ja, das ist einfach eine wechselseitige Liebesbeziehung zwischen Boyle und dem deutschen Publikum, würde ich sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, man sieht in ihm ja auch durchaus zu Recht, so den Prototyp des guten Amerikaners, der ja etwas seltener geworden ist in der Öffentlichkeit. Die Mutter von T.C. Boyles Frau ist auch Deutsche, erfüllt, du hast es am Anfang gesagt, in Deutschland die großen Hallen. Er spricht auch ein wenig Deutsch, das ist dann immer ganz charmant bei seinen Auftritten, das ist ungemein sympathisch. Und diese Zuwendung und diese Fans, die hat er in den USA einfach nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, er fühlt sich in Deutschland, wie sagt man heute so schön, er fühlt sich gesehen.
Christoph Schröder, vielen Dank. Wir haben gesprochen über T.C. Boyles neues Buch No Way Home. Danke, Christoph.
Danke dir.
Left Georgia for Tennessee when I was 18. Met a girl named Tuesday who shined her light on me. She was 5'9" with a storm in her eyes. And of all the shoulders on which she could have cried, she picked mine. She picked mine. Now I wish that I hadn't stepped down in line when I acted like it was nothing to me. And if I could only go back in time, I'd rewrite our whole story. Well, her mama caught wind that her daughter's friend might be of the wrong persuasion. Next thing I know, her mama's calling, telling her daughter. Just the thought of it made her sick over the toilet. Instead of backing me up, Tuesday melted right down. Asked me to write her mother and say sorry for the confusion. That of course there had been no sin. And to emphasize how much I love Jesus and men. How I wish that I hadn't stepped down in light when I acted like it was nothing to me. 'Cause that night for the first time I took a knife to the paper thin.
Hier im Lesenswertmagazin stellen wir Ihnen ja gerne besonders lesenswerte Romane vor. Aber immer mal wieder haben wir auch Sachbücher dabei. Und diesmal ist es das neue Buch von Götz Ali, was wir Ihnen unbedingt ans Herz legen wollen. Der Historiker und Publizist Götz Ali ist einer der renommiertesten und auch produktivsten Forscher zum Nationalsozialismus. Seine Bücher haben auch immer wieder Kontroversen ausgelöst. Sein neues Buch, Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945, betrachtet er selbst als Abschluss seiner Auseinandersetzung mit den Hitlerjahren. Holger Heimann hat das Alterswerk gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Kaum eine Zeit ist so gut erforscht wie die Hitlerjahre. Daher meinen wir die Antworten auf die Frage aller Fragen, wie konnte das geschehen, längst zu kennen. Wir glauben zu wissen, weshalb Hitler an die Macht kam und sich an der Macht hielt. Vernichtungskrieg und Holocaust scheinen in all ihren Dimensionen analysiert zu sein. Götz Ali misstraut dieser Kennerschaft. Gängige Klischees sind ihm ein Gräuel.
Ich schreibe ja in eine Szene auch der Gedenkstätten hinein und der Schulbücher. Da ist hauptsächlich immer von den Verbrechen die Rede. Und dann sieht man da unangenehme Figuren mit Schaftstiefeln und komischen Mützen und SS-Bluderhosen. Und dann gehen die Schüler und Schülerinnen raus und sagen, aha, das war der Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus war mehr und sehr viel differenzierter.
Genau das wird in Götz Alis Opus Magnum deutlich. In 12 glänzend geschriebenen, anschaulichen Kapiteln und auf über 700 Seiten schaut er darauf, wie es gelang, die stets prekäre Einheit von Volk und Führung so lange zu wahren. Dabei kann er auf eine Reihe eigener Vorarbeiten zurückgreifen. Er legt dar, dass zur Steuerung der Bevölkerung anfänglich weniger Einschüchterung und Zwang eingesetzt wurden, sondern vielmehr attraktive Angebote und Lockmittel.
Man tut ja immer so, als wäre der Terror von Anfang an gleichmäßig gewesen. Und unsere Eltern haben dann gesagt, also in meiner Generation, ja, wir standen ja immer mit einem Bein im KZ, wenn wir da was gemacht hätten. Das taten die nicht.
Der Schwerpunkt des Buches liegt auf der Kriegszeit. Götz Ali rechnet überzeugend vor, dass der Krieg notwendig war, um den Staatsbankrott zu verhindern. Dass sich Hitler 1941 schließlich gegen die Sowjetunion wendete, ist für den Autor nicht Folge eines lang gehegten Plans, sondern vielmehr einer großen Ratlosigkeit.
Nachdem alles scheitert und er eigentlich nicht weiß, wie es weitergeht und die Verschuldung immer mehr wächst und auch die Reichsreserven an Getreide und so weiter ganz schnell sinken, da entschließt er sich zum Krieg gegen die Sowjetunion. Wohl wissend, wie leicht das schiefgehen kann.
Der Holocaust erscheint bei Ali weniger als rassistisches Mordprogramm, sondern als wirtschaftlich motiviertes Raubmordunternehmen. Die Besitztümer der deportierten, erschossenen und vergasten Juden gingen an die deutsche Volksgemeinschaft. Als Grundbedingung betrachtet auch Götz Ali den Antisemitismus. Ausgemacht ist für ihn jedoch, dass sich die Nationalsozialisten nicht von blindem Wahn treiben ließen, sondern vielmehr mit funktionalem Kalkül vorgingen. Den Einwand, dass kühle Berechnung kaum den Furor und fanatischen Eifer erklären kann, mit dem Deutsche im Osten mordeten, lässt Götz Ali nicht gelten.
Was heißt hier Furor? Das geht ja alles gesetzmäßig vor sich, so in vielerlei Beziehungen. Begriffe wie Furor, das ist alles nicht analytisch. Ich bin erstmal dafür, dass man möglichst viel mit den normalen historiografischen Methoden erforscht.
Brillant zeichnet Ali das enorme Tempo nach, das für die Hitlerzeit typisch war. Von Beginn an sei es darum gegangen, das Volk in Bewegung zu halten. Keiner sollte zur Ruhe und zum Nachdenken kommen. Der ins Exil gezwungene, hellsichtige Beobachter Wilhelm Röpke fand dafür das einprägsame Bild eines Kreisels, der immer wieder angestoßen werden muss, um im Gleichgewicht zu bleiben. Im Krieg galt das erst recht. Die Menschen rotierten, nahezu besinnungslos.
Dieser Krieg verengt einfach ungeheuer die moralischen und auch rechtlichen Vorstellungen der Beteiligten in Deutschland und der Bevölkerung auch, die halt um ihre Angehörigen bangen, die bald dem Bombenkrieg ausgesetzt sind. Da sagt der Goebbels, Bombenkrieg? Prima. Die Leute legen sich eine innere Hornhaut zu. So betrachtet er das.
Götz Ali ist überzeugt, dass die deutsche Führung schon sehr früh erkannte, dass der Krieg kaum zu gewinnen war. Sie habe den Völkermord beständig weiter vorangetrieben, um die Bevölkerung in eine immer größere Mitschuld zu verstricken. So sollten die Deutschen aus Furcht vor Rache dazu gebracht werden, bis zuletzt weiterzukämpfen. Aus Kraft durch Freude wurde Kraft durch Todesangst.
Die Brücken sind hinter uns abgebrochen. Wir haben ohnehin zu viel auf dem Kerbholz. Das ist Goebbels wörtlich.
Das voluminöse Goebbels-Tagebuch ist eine der wichtigsten Quellen für Ali. Es sind vor allem die täglichen Einträge des Propagandaministers, die dem Autor als Beleg für das instrumentelle Verhältnis der Naziführung zur Macht dienen. Eine festgefügte Ideologie habe es nicht gegeben. Stattdessen passte die Führung, nach Alis Einschätzung, ihre politischen Programme je nach Situation an, um ihre Herrschaft zu sichern.
Diese ganze Mythologisierung und dass das so was ganz Besonderes gewesen wäre und dass das, was die da gemacht haben, uns heutigen allen so fremd ist, ist es eben in den Einzelelementen nicht. Wenn man sich das anguckt, gibt es das alles weiterhin, bloß nicht in dieser radikalen und kombinierten Form.
Dies ist die Quintessenz des Buches. Götz Ali hält nichts von Erklärungen, die seiner Ansicht nach bloß dazu taugen, Distanz herzustellen. Der Führermythos, den Historiker wie Ian Kershaw als wichtiges Bindemittel des Regimes beschrieben haben, bleibt bei ihm komplett außen vor. Man kann fragen, ob Götz Ali nicht grundsätzlich die irrationalen Elemente des Hitlerismus zu gering gewichtet. Lernen lässt sich mit seinem großen Buch, das aus einer enormen Materialfülle und Detailkenntnis schöpft, wie durchschnittliche Menschen zum Mitmachen gebracht wurden. Die Nazis, das ist seine Botschaft, waren keine Teufel. Sie stehen uns vielmehr sehr nah.
Dass die böse waren und dass die Böses gemacht haben, das stimmt. Aber es ist kein Lernziel. Man muss fragen, wie dieses Böse zustande gekommen ist. Abscheu zu bewirken, das ist auch kein Lernziel. Man muss gucken, dass man es versteht.
Holger Heimann über Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945. Das neue Buch des Historikers Götz Ali ist erschienen bei S. Fischer, hat 768 Seiten und kostet 34 Euro. I'm not gonna be the angel on your shoulder. Don't look to me to be the one to tell you. Taste for trouble any given afternoon. It won't be me reining you in. Oh, 'cause I like trouble too. I'll keep your race full of fresh flowers and I'll meet you eye to eye. I'll love on your parents and never tell.
As long as your pleasure's not unkind, the way I see it, there are no safe bets in any street you end up crossing. Well, you better trust your legs. I'll keep your vase full of fresh flowers. I'm pacing the floor. Hope I'm just stoned off my gourd. Not looking for the only marble I had left.
Die Gebirgslandschaft rund um den Semmering, 100 Kilometer südlich von Wien gelegen, gehört zu Österreichs traditionellen Sommerfrischen. Sigmund Freud und Arthur Schnitzler haben hier Entspannung und Erholung gesucht, aber auch Alban Berg, Oskar Kokoschka und andere Größen des Wiener Kulturlebens. Heute, wo der nächste Billigflug an die Côte d'Azur nur ein paar Klicks entfernt ist, hat der Semmering viel von seinem alten Glanz eingebüßt. Für die Wiener Autorin Tanja Paar aber ist die Gegend mehr als nur ein Kapitel Kulturgeschichte. Ihre Großeltern haben in den 1930er Jahren wichtige Jahre ihres Lebens hier verbracht und diesen Menschen setzt sie nun mit ihrem Roman Am Semmering ein literarisches Denkmal. Mehr von Günther Keindelstorfer.
Schattige Fichtenwälder und felsige Grate, spektakuläre Bahnviadukte, sanfthügelige Almen und beschauliche Villen. Das ist die Semmering-Landschaft, in der Zeit um 1900 ein Sehnsuchtsort der vornehmen Wiener Gesellschaft. Heimito von Doderer und Peter Altenberg haben über den Semmering geschrieben, aber auch Stefan Zweig und andere prominente Autoren.
Das Semmering und die Landschaft am Semmering ist sehr speziell, weil das eben eine Berglandschaft ist, die doch wild ist. Kaum bewegt man sich weg, wenige Schritte von diesen ehemaligen Grand Hotels. Und es war eben tatsächlich um die Jahrhundertwende, also seit dem Bau der Südbahn und dann bis in die 20er, 30er Jahre, ein ganz spezieller Ort, weil sich eben ganz unterschiedliche Klassen, Religionen, Herkünfte dort gemischt haben.
Unterschiedliche Klassen und Religionen mischen sich auch in Tanja Paars Roman, wobei die Autorin ihren Fokus auf Clara und Bertel legt, ein Wiener Eisenbahner-Ehepaar aus bescheidenen Verhältnissen, das zu Beginn der 1930er Jahre auf den Semmering übersiedelt. Bertel, vom Wagenputzer zum Fahrdienstleiter befördert, wacht auf einem Bergbahnhof in 900 Metern Seehöhe über den ordnungsgemäßen Ablauf des Fahrbetriebs. Tanja Paar, das bekennt sie im Nachwort, hat sich von den Erzählungen ihrer Großeltern zu diesem Roman inspirieren lassen.
Es ist insofern die Geschichte meiner Großeltern, als der Großvater tatsächlich bei der Eisenbahn war, tatsächlich sich auch vom Wagenputzer da hinauf gearbeitet hat, also aus ganz armen Verhältnissen stammend. Die haben tatsächlich am Semmering gelebt in den 20er, 30er Jahren. Ich habe gewisse Dinge verdichtet und auch dazu erfunden. Es ist ja literarische Fiktion. Das heißt, das ist jetzt nicht eins zu eins die Geschichte meiner Großeltern.
Aber doch über weite Strecken. Tanja Paar gewährt in ihrem Roman einen Blick hinter die Kulissen der noblen Sommerfrische. Wir lernen den Hotelverwalter Sabo kennen, einen ausgebildeten Konzertpianisten von filouhaftem Naturell, der mit dem Eisenbahner-Ehepaar befreundet ist. Wir machen aber auch Bekanntschaft mit einem Baron namens Fritz, der sich von seiner Herkunft losgesagt hat und als sozialdemokratischer Aristokrat von Fahrdienstleiter Bertel als Genosse ernst genommen wird. Die orthodoxe Jüdin Rachel wiederum, eine enge Freundin Claras, widmet sich in einem der bescheideneren Semmeringhäuser der Kunst des koscheren Kochens.
Also es hat den Mythos vom jüdischen Semmering auch gegeben. Ähnlich wie in anderen Ortschaften in Österreich gab es da auch Vorurteile und Antisemitismus. Das wurde auch deutlich in den Erzählungen meiner Großeltern.
Tanja Paar bettet die Handlung ihres Romans in die Irrungen und Wirrungen der österreichischen Zeitgeschichte. Die Bürgerkriegskämpfe zwischen Roten und Schwarzen im Februar 1934 sind im Roman ebenso Thema wie die Umtriebe der illegalen Nazis während der Ständestaat-Diktatur. Der sogenannte Anschluss und die Gleichschaltung Österreichs kommen genauso zur Sprache wie die Kämpfe des Jahres 1945, als sich Wehrmacht und Rote Armee opferreiche Gefechte in der Region liefern.
Es ist ein Stück Zeitgeschichte. Der Bertel ist als Eisenbahner wenig überraschend ein Linker. Die Clara ist am Anfang vielleicht gar nicht so stark politisiert und wird dann erst in den Zeitläufen und durch ihre jüdische Freundin immer stärker politisiert. Es geht auch um den Anschluss, den sogenannten. Es gibt da eben eine Szene, wo auch dargestellt wird, dass die Clara durchaus nicht als Heldin da agiert hat. Also mir geht es auch nicht darum, meine Großeltern ex post als Heldinnen darzustellen. Auf der anderen Seite geht es mir schon darum zu zeigen, wie dann auch gegen Kriegsende hin tatsächlich noch ein Häuserkampf stattfindet und die Clara zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich politisiert ist und ganz klar Stellung bezieht.
Tanja Paars Roman ist ein stilles und unaufgeregtes, dafür umso eindringlicheres Stück Literatur. Der Alltag der kleinen Leute wird einfühlsam und ohne imposante Erzählgesten geschildert. Interessant auch die formale Struktur des Werks. Zwei Erzählstränge laufen mit und gegeneinander. Einerseits wird die Chronologie der Ereignisse aus der Perspektive Claras geschildert, beginnend 1928 und im Frühjahr 1945 endend. Andererseits vernehmen wir die Stimme des Hotelverwalters Sabo, der sich 1989, kurz vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, im Rückblick an die erzählten Ereignisse erinnert. Unaufdringlich, aber kunstvoll geht Tanja Paar da vor.
Das funktioniert angelehnt an das musikalische Motiv der Fuge. Das heißt, ähnlich wie in der Musik gibt es zwei Stimmen, die die Motive immer wieder aufbringen, aber durchaus anders interpretieren.
Am Semmering. Tanja Paar hat einen angenehm zu lesenden Roman geschrieben, einen Roman, der ohne große Gesten auskommt. Anspruchsvolle Unterhaltung und fein recherchiertes Historienbild in einem.
Tanja Paars Roman Am Semmering ist im Residenzverlag erschienen und kostet 26 Euro. Und mit Musik von Julian and Torres geht das Lesenswert-Magazin für heute zu Ende. Hier kommen gleich die Nachrichten und dann das Hörspiel Hyperion oder Der Eremit in Griechenland nach dem gleichnamigen Briefroman von Friedrich Hölderlin. Ich bin Theresa Hübner, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und natürlich viel Spaß beim Lesen.
Baby, can you fill me in on last night? Somewhere.